Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 52. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist, warum, wann und wie ich zu spinnen angefangen habe. Ja, ich hatte irgendwie einen erstaunlich freien Nachmittag vor mir, weil ich, heute ist Dienstag und dienstags habe ich sowieso weniger Unterricht. Und diesen Dienstag habe ich da keinen Kieferorthopäden-Termin oder irgend so ein Kram. Und dann dachte ich mir, ich nutze gleich die Gelegenheit und hoffe, dass ihr jetzt nicht vor Schreck in Ohnmacht fallt, dass ich tatsächlich mal nach 2 Wochen wieder einen Podcast aufnehme und nicht erst nach 6 oder 8 oder so. Genau, und dann war es so, dass mir ganz klar war, dass ich ab morgen oder so wahrscheinlich erstmal 2 Wochen lang gar keine Zeit haben werde, Podcast aufzunehmen, denn erstens mal ich überlege gerade, wie viel von dieser Story ich jetzt hintergrundmäßig erzähle. Also, wir haben ja kein Auto, aber meine Schwiegermutter hat ein Auto, das hier auch in der Garage neben unserem Haus steht, weil meine Schwiegermutter wohnt hier über unserem Kopf und wir konnten dieses Auto immer nutzen, wenn wir das wollten. Meine Schwiegermutter fährt ist immer sehr wenig gefahren und seit dem letzten Sommer fährt sie gar nicht mehr, weil sie da so krank war und sich irgendwie noch unsicher fühlt mit dem Auto und auch noch mit dem Fahrrad. Allerdings hofft sie, dass sie im Frühjahr wieder Fahrrad fahren kann. Also ich denke, sie könnte auch, aber sie ist eben, wie gesagt, vorsichtig, was ich gar nicht schlecht finde. Naja, und wir erwarten diese paradoxe Situation, dass wir eben kein Auto haben, auch keins wollen, es aber dann trotzdem immer wieder genutzt haben, weil wir Zeug zum Wertstoffhof gefahren haben oder Getränke gekauft haben oder mal jemanden von der S-Bahn abgeholt haben oder so. Aber dieses Auto ist jetzt leider nicht mehr durch den TÜV gekommen. Also man hätte es irgendwie nochmal TÜV-fit machen können. Aber ehrlich, es lohnt sich nicht wirklich, ein eigenes Auto zu haben, wenn man damit bloß alle 4 bis 6 Wochen mal insgesamt 5 Kilometer fährt oder so. Wir hatten jetzt auch die Situation, dass das Auto seit vor Weihnachten in der Garage stand und als wir es dann zur Inspektion fahren wollten, ist es nicht angesprungen, weil die Batterie leer war, ist irgendwie auch klar. Was aber auch nicht so tragisch war, weil wir haben offensichtlich ein Batterieladegerät in der Garage. Wer hätte das gewusst? Und mein Mann konnte das sogar anschließen. Ich bin immer noch nicht sicher, welches von den Teilen in der Garage das ist. Aber okay, das erledigt sich dann sowieso bald von selber. Aber wir waren eben seit vor Weihnachten nicht mehr beim Wertstoffhof. Und auch wenn wir planen, in näherer Zukunft uns noch einen schicken, größeren Fahrradanhänger zu kaufen und diese Wertstoffhofsachen mit dem Fahrrad zu machen, bin ich jetzt nicht so super scharf darauf, so eine Aktion mit quasi dem gesamten Wertstoffmüll von, was sind das dann, 2 Monate, etwas mehr, fast 3, auf einen Schlag, muss nicht sein. Ach so, das muss ich vielleicht erklären. Wir haben hier keine gelbe Tonne, weil ich kenne, oder einen gelben Sack oder was auch immer die Leute da haben. Bei uns ist das alles ein bisschen komplizierter. Man kann verschiedene Müllsorten, Tonnen wählen und so. Also Restmüll muss jeder nehmen. Haben wir auch eine relativ kleine Tonne. Und alles, was so verpackungsmäßig ist und so, das muss man selber zu so Sammelstellen bringen. Und es gibt so kleinere Wertstoffhöfe, die sind überall in der Stadt verteilt. Und da kann eigentlich praktisch jeder lässig zu Fuß hin. Aber so ein Zeug wie Plastik oder ganz große Sachen, Sperrmüll, Kompost und so, das muss man zu großen Wertstoffhöfen bringen. Wir wohnen genau zwischen 2, die beide von uns aus gesehen am ganz anderen Ende der Stadt sind. Aber ist jetzt nicht so super dramatisch. Das heißt also, wir haben festgestellt, wir brauchen eigentlich wirklich kein Auto. Ich meine, warum auch? Wir arbeiten beide von zu Hause. Unser Sohn wird auch nicht rumgefahren, weil wir arbeiten ja immer, wenn der frei hat. Also wenn der zum Bogen schießen muss, was auch am anderen Ende von Ort ist, dann muss er da mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann fragen mich immer meine Schüler, ja, aber wenn es dann schneit oder es ist ganz glatt oder es regnet. Sag ich, ja, wenn das Wetter ganz blöd ist, dann muss er zu Fuß gehen. Oder er geht halt mal nicht. Also das hatten wir auch schon mal. dass das Wetter ganz doof war und dann ist er zu Hause geblieben. Aber normalerweise ist bei uns nicht die Frage, geht jemand zu Fuß oder wird er gefahren oder auch mit der Schule, der fährt einfach mit dem Fahrrad. Also ich hatte letztens eine Schülerin, die hat sich sehr beschwert, dass ihre Mutter sie nicht zur Schule gefahren hat, obwohl es Minusgrade hatte in der Früh. Und ich war irgendwie sehr verdutzt, weil es war nicht glatt, es hat nicht geschneit, es war nichts, es war halt -2 Grad in der Früh. Und sagt sie, na, das geht nicht, das ist ja viel zu kalt, da kann sie doch nicht mit dem Fahrrad fahren. Und die wohnt also wirklich 3-mal umfallen, dann ist die in der Schule. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, ja, also bei meinem Sohn ist das so. Der fährt normalerweise mit dem Fahrrad. Wenn das Wetter zu schlecht ist zum Fahrradfahren, dann muss er früher los und muss zu Fuß gehen. Wobei das jetzt keine unbillige Härte ist, denn zu Fuß hat er 10 Minuten zur Schule. Also, na gut, ich brauche 10 Minuten, er braucht eine Viertelstunde, aber so in der Größenordnung, das finde ich alles völlig im Rahmen. Ich bin da eher etwas unbarmherzig. Als ich ein Teenager war und in der 9. Klasse, sind wir aufs Land gezogen. Und auch davor war es so, dass ich relativ weit von der Schule weggewohnt habe. Und nein, ich musste nicht den ganzen Weg gehen. Wir hatten immer so tolle Busverbindungen, wo wir dann vor dem Unterricht eine Dreiviertelstunde in der Schule gewartet haben, bis sie uns endlich in die Klassenzimmer lassen und so. Und wenn sich also bei mir Schüler beklagen, dass sie mit der S-Bahn in die Schule fahren und dann müssen sie 20 Minuten warten, dann kann ich ja irgendwie nur hohl auflachen, weil bei mir gab es echt Konstellationen, wo die Schule so aus war, also in der Oberstufe, wo es dann Nachmittagsunterricht gab, dass man ernsthaft 2 Stunden warten musste auf den Bus. Und da bin ich teilweise die 9 Kilometer zu Fuß gelaufen, weil dann war ich genauso schnell zu Hause. Von daher, wie gesagt. Aber mein Sohn hat es nicht so hart. Kam ich drauf? Ja, genau. Und wir müssen nämlich jetzt, ja, weit ausgeholt, wir müssen jetzt nämlich diesen ganzen schrecklichen Wertstoffmüll und alle riesige Mengen Kartons und Alufolie, Plastikmüll, der in riesigen Tüten da unten lagert, der muss also noch weg, bevor das Auto komplett von der Straße verschwindet. Wie gesagt, also zur Not könnte man das sicher auch mit dem Fahrrad machen, aber das wäre dann so eine Aktion von mehreren Tagen. Bisschen doof. Und jetzt warten wir die ganze Zeit auf einen Tag, wo es nicht schneit und mein Mann und ich beide Vormittagszeit haben, damit wir das Zeug da endlich wegfahren können. Heute habe ich ihn sehr enttäuscht. Ich bin heute in die Stadt nach München reingefahren zum Friseur, weil wir haben ja übernächstes Wochenende diesen Auftritt und ich habe ja jetzt kurze Haare. Es ist schrecklich, ich muss sie ständig schneiden lassen. Aber jetzt sehe ich wieder aus wie ein normaler Mensch. Und ich lasse sie auch jetzt wieder wachsen. Also ich bin jetzt in dem Stadium, wo ich sie oben alle, das Deckhaar so wachsen lasse und unten habe ich sie noch kurz, damit das ausschaut, als wäre es noch eine Frisur. Und also wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Ich habe das, glaube ich, praktisch jedem erzählt, weil ich mich so kringelig gelacht habe, weil als ich die Haare habe abschneiden lassen, hat also wirklich ernsthaft jede Frau über 55, um die 60, jede Frau, die älter war als das, hat mich gesehen und gesagt, ach, die kurzen Haare sind ja auch so praktisch. Das macht ja so viel weniger Arbeit. Wo ich dann wirklich nur mich scheckig lachen kann, weil ich habe sie vorher so schulterlang gehabt und ich habe ja wellige Haare. Was ich gemacht habe, war, ich habe alle 2 bis 3 Tage meine Haare gewaschen. Dann habe ich da irgendwie den Föhn dran gehalten, damit die trocken werden. Das war's. Und wenn sie mich sehr genervt haben, habe ich sie hinten zusammen gemacht. Mit den kurzen Haaren versuche ich das auch mit nur alle 2 Tage waschen. Also alle 3 kann ich sowieso vergessen. Das sieht furchtbar aus. Aber ehrlich, jeden 2. Tag sehen meine Haare ganz schrecklich aus. Und eigentlich müsste ich da irgendwie jetzt so Gel reinmachen und so ein Zeug. Föhnen muss ich nicht viel mit den kurzen Haaren, das ist ganz lustig. Die muss man nur schräg angucken, dann sind die trocken. Aber das nützt mir dann irgendwie auch nicht viel. Ich fand es sehr lustig. Aber ich glaube, dass das so eine Voreinstellung ist, die aus der Zeit kommt, wo noch diese Frauen, also ich weiß das von meiner Mutter, die jetzt dann noch ein bisschen älter ist, die ist über 70, die hatte früher als Kind natürlich ganz lange Haare und die durfte sich die nie abschneiden, aber kurze Haare waren ja viel cooler. Und alle diese Frauen sind dann irgendwie, sobald es irgend ging, zum Friseur und haben sich die Haare abschneiden lassen und Dauerwelle und so. Und die vergleichen, glaube ich, den Arbeitsaufwand bloß vom Waschen von kurzen Haaren mit Waschen von Haaren, die irgendwie so hüftlang sind oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall muss ich sagen, Ich persönlich finde meine mittellangen Haare viel pflegeleichter und vor allen Dingen, wenn ich die Haare so schulterlang habe, muss ich nur so alle 2-3 Monate zum Friseur. Also 2 Monate ist gut, aber 3 Monate geht auch. Wenn ich sie kurz habe, muss ich eigentlich nach 4 Wochen, spätestens nach 6. Und das bedeutet für mich, ich fahre nach München, das dauert 1 Stunde, dann gehe ich zum Friseur, das dauert 1/2 Stunde, dann fahre ich wieder 1 Stunde zurück und Geld kostet das ja auch. Also nee, ich lasse meine wieder länger wachsen. Genau. Und all diese Vorbereitungen sind jetzt eben mit diesen Vorbereitungen auf diesen Auftritt, da habe ich letztes Mal schon von erzählt, dass mein Mann ein, wie hieß das, ein Beat-Projekt macht, also er feiert die 50 Jahre Beatmusik und wir spielen, ich mache Background-Gesang und dann werden wir ab nächste Woche, das ist die Faschingswoche, ab Aschermittwoch hier das ganze Haus voller Leute haben, 4 Bandmitglieder werden hier schlafen und essen und wohnen bis Montag und das wird bestimmt alles sehr lustig. Und wir haben dann also Proben und Generalproben und 2 Auftritte. Und nach den Faschingsferien bin ich dann platt und dann kann ich mich endlich mal um den ganzen anderen Kram kümmern, der hier so ansteht. Deswegen, wie gesagt, muss ich jetzt aufnehmen, denn die nächsten 2 Wochen habe ich keine Zeit. Oh, das war jetzt eine lange Vorrede, gell? Sorry, naja, geht gerade noch so. Okay, dann erzähle ich euch jetzt gleich mal, was ich gestrickt habe. Der Hyrule Warriors Schal ist fertig. Ich habe in einem Anfall von geistiger Umnachtung tatsächlich einen Morgen einen Pappendeckel aus dem Keller geholt und habe Fransen an den Schal gemacht, was auch wieder länger gedacht hat, als ich länger gedauert hat, als ich gedacht hätte. Aber es sind Fransen dran, ich habe sie schön gerade abgeschnitten. Mein Sohn konnte sein Glück nicht fassen, dass der Schal jetzt endlich fertig ist. Hat ihn dann auch super stolz gleich in die Schule angezogen und hat am nächsten Tag gesagt, du Mama, ich weiß nicht, ob ich den jetzt nochmal mit in die Schule nehmen soll, weil so ein paar von meinen Freunden, die hätten den so wahnsinnig gern. Und die haben ihn gefragt, wo es den gibt und so. Aber der ist ja selber gemacht, den kann man ja nicht kaufen. Und deswegen lässt er ihn lieber zu Hause. Er hat einen Ehrenplatz in seinem Zimmer. Das war natürlich nicht ganz so der Gedanke, aber auf jeden Fall hat er sich sehr gefreut und ist offensichtlich auch von seinen Freunden beneidet worden. Also endlich mal ein Projekt abgeschlossen. Ich habe also tatsächlich jetzt einen leeren Strickbeutel. Gell? Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Und ja, einen zweiten habe ich, glaube ich, der leer wäre, wenn nicht noch das ganze Zeug drin wäre von dem Halswärmer, den ich da gestrickt hatte und wieder aufgetrennt, wo ich immer noch nicht so genau weiß, was ich jetzt damit anstellen soll. Das Einzige, was ich wirklich jetzt gestrickt habe seit dem letzten Podcast, sind gerippte Stinos. Hier steht immer noch Stillos, sehr schrecklich. Für meinen Mann. Und ich habe irgendwie das Bein von diesen Socken zu lang gemacht. Also was heißt zu lang? Beklagt sich keiner, wenn Socken lang ist, aber also doch, manche Leute schon, aber mein Mann nicht. Aber ich habe irgendwie gestrickt und gestrickt und gestrickt und gestrickt und dann gedacht, naja, jetzt sollte ich mal anfangen mit dem Zwickel, weil ich mache bei diesen Stinos Catboardy-Fersen. Und da fängt man mit den Zwickelzunahmen an, bevor man diese Fersenrundung macht. Also die Konstruktion ist etwas anders. Normalerweise, ich stricke ja immer von oben nach unten, strickt man ja erst den Schaft gerade und dann macht man eine Fersenwand, dann geht man um die Ecke mit der Ferse und dann macht man den Zwickel. Und bei Catboardy-Socken macht man erst einen Zwickel, geht dann um die Ecke und strickt das, was sonst die Fersenwand wäre, was aber anders konstruiert ist, unterm Fuß. Also, ja. Und das mache ich hier, aber dieser Zwickel fügt natürlich noch Länge hinzu. Also es war eh schon ziemlich lang und dann noch so, ja. Aber ich hatte großes Glück. Ich habe den ersten Socken gewogen und der wiegt 46 Gramm. Also gehe ich davon aus, dass ich genug Wolle für einen zweiten Socken habe. Ich habe schon gedacht, ich muss irgendwie tricksen und vielleicht irgendwo was ab. Also ich hatte keine Lust, den Socken komplett aufzuziehen, ehrlich nicht. Da hätte ich gemogelt und hätte dann oben eine Masche geschnitten und dann eine Reihe aufgezogen und einen Teil weggemacht und dann nochmal abgekettet und so, damit ich dann den Rest Wolle, den ich da abgeschnitten habe, quasi für den zweiten Socken nehmen kann. Aber sieht so aus, als müsste ich das nicht. Und das ist momentan auch genau die Sorte Strickprojekt, die ich gut vertragen kann mit all dem Durcheinander, was hier ist, bei Projektvorbereitungen und all das Zeug, was sonst auch immer ist und so. Da brauche ich gerade nichts Kompliziertes. Ich plane allerdings schon, das ist wieder so ein kombinierte Strick-Spinn-Projekt-Geschichte, weil ich in letzter Zeit praktisch immer, wenn ich irgendwas stricken will, ich denke, oh, das wäre doch cool, wenn ich zum Backnager Wollfest eine neue Strickjacke hätte. Also so geht das bei mir normalerweise im Kopf los. Ich will dieses Jahr nach Backnang fahren. Die letzten ein, zwei Jahre war ich nicht und dachte mir, könnte ich doch eigentlich eine neue Jacke? Ja klar, oder? Ich meine, muss man ja. Und dann habe ich überlegt, ja, was? Und dann gedacht, boah, am besten wäre so lila Kapuzenjacke oder so. Dann saß ich da und gedacht, welche Spinnfasern? Also ich meine, so weit ist es mit mir schon gekommen. Ich überlege nicht, welche Wolle oder welches Muster, sondern welche Spinnfasern. Und dann habe ich irgendwie auch noch Muster rumgeschaut und dann habe ich bei meinen Strickbüchern in dem, wie heißt denn das, Shetland-Buch ist das, glaube ich, von Kate Davis, habe ich eine schöne Kapuzenjacke gefunden, aber die ist geringelt und die einzigen Fasern, die ich hatte, die eventuell in Frage gekommen wären, waren grün und halt nur eine Farbe. Und dann wusste ich nicht und ich habe wahrscheinlich von den grünen Fasern auch nicht genug für eine Kapuzenjacke, weil das sind 450 Gramm Fasern, also für eine Jacke oder einen Pulli reicht es sicher, aber mit Kapuze wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich so vor mich hin überlegt, weil ich wollte ja eigentlich keine Spinnfasern kaufen, bevor ich nicht wirklich eine größere Bresche geschlagen habe in die Vorräte, die ich hier habe. Aber ich wollte jetzt auch nicht für einen Pulli oder eine Jacke spinnen, die ich eigentlich nicht wirklich will, bloß weil ich die Fasern da habe. Da war ich dann wieder so etwas verquer und eigentlich spinne ich gerade auf der Spindel für dieses Everyday Cormo Striped Shirt. Aber vielmehr eigentlich spinne ich nicht, weil ich denke, ich sollte und ich habe keine Lust. Auch blöd. Und ja, und dann saß ich da. Und dann habe ich aber irgendwie gestern einen Vollrappel gekriegt. Es passiert bei mir auch leicht, dass dann so ein Projekt so, es wälzt sich dann und dann schaue ich Muster an auf Ravelry und dann schaue ich Spinnfasern an in den einschlägigen Online-Shops und dann denke ich und denke, ach nee, ich kaufe doch nichts. Und dann gehe ich wieder weg vom Computer und dann gehe ich wieder hin. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte gerne Leap of Faith stricken. Das ist eine Kapuzenjacke, die hat so einen Zopf, der die ist mit Reißverschluss. Genau, ich wollte nämlich eine Jacke mit Reißverschluss, weil ich mag zwar nicht gern Reißverschlüsse einnähen, aber ich trage gerne Kapuzenjacken mit Reißverschluss. Und die hat also neben dem Reißverschluss rechts und links so einen Zopf und der geht dann so hoch bis in die Kapuze, sehr schön. Und dann geht der Zopf noch, läuft auf dem Ärmel lang über die Schulter. Und das stand drin, das ist mit Steaks, also das wird aufgeschnitten, in die Runde gestrickt und aufgeschnitten. Da habe ich gedacht, das ist ja auch interessant, habe ich noch nie gemacht, wäre ja mal was. Wobei ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich wirklich in handgesponnenes ohne Not reinschneiden möchte. Mal sehen. Aber ich bin da ja eh, ich werde immer abgebrühter. Ich habe ja auch meine handgesponnene, von einer Freundin handgefärbte Jacke irgendwie eisenhart in die Nähmaschine gehauen und da den Reißverschluss reingenäht, kann man nicht mal sagen. Es ist ganz furchtbar geworden, aber jetzt hat sie endlich einen Reißverschluss und man kann sie zumachen. Ist also auch gut. Ja. Also habe ich wieder überlegt und gedacht, die grüne Wolle, die grüne Wolle ist aber wahrscheinlich zu wenig. Und dann kam es mir, ich habe schon zwei grüne Kapuzenjacken. Zwei. Die eine trage ich wenig, die ist ein bisschen klein und sehr dick und ich mag die Wolle nicht so gern und das Grün nicht so gern. Das kommt davon, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will und dann Schachmeier Garn kauft. Das, ja. Und das andere, die trage ich oft, auch wenn sie jetzt nicht so super passt, die ist es Vivian von Isolde Teak. Ein echtes Beispiel dafür, dass man, wenn man die Maschenprobe des Originals nicht erreicht und man hat ein Muster mit ganz viel Zopfmustern und Abnahmen und Zunahmen, dann vielleicht die Unterschiede, die in der Reihenanzahl in der Maschenprobe sind, dass man die vielleicht doch besser ausgleichen sollte. Also nächstes Mal bin ich schlauer. Aber es ist jetzt nicht so, als ob sie gar nicht passen würde. Es ist bloß nicht der optimale Sitz. Ansonsten finde ich die Jacke super klasse. Die Form ist toll. Der Reißverschluss ist gut drin. Also ganz happy damit. Die trage ich auch sehr viel. Die ist so eine, was ist denn das für eine Nagelstärke? Das ist das, was die Amis DK-Weight-Yarn nennen. Das ist so, ja, nicht zu dick und nicht zu dünn. Das, wie gesagt, kann ich ganz viel anziehen und die passt auch überall drunter, weil sie nicht so fett ist und wie gesagt, super praktisch. Aber ich hatte schon zwei grüne. Mir gedacht, muss ich jetzt noch eine dritte grüne Kapuzenjacke machen? Ist ja doch ein bisschen komisch. Also, bin ich wieder zurück. Ich überlegt, vielleicht sollte ich doch. Ich kaufe mir doch neue Spinnfasern. Ist ja kein Gesetz, dass ich keine Spinnfasern kaufen darf. Ist ja bloß, ich dachte, es wäre mal schön, wenn mal alles in die Kisten passen würde. Aber ich habe keine andere Pullovermenge da drin, außer diesem Grün. Und dann habe ich also gestern beschlossen, ich mache Leap of Faith und ich kaufe mir jetzt weiße Merino, die ich dann noch färben werde. Also die Chancen stehen sehr schlecht, dass bis Backnang diese Jacke fertig wird, denn ich muss bis dahin färben lernen, genug Wolle färben und spinnen. Moment. Jetzt muss ich niesen, auch nicht schlimm. Ja, genau. Färben und spinnen, also nur spinnen und stricken, das hätte ich wohl noch geschafft bis April, 2 Monate, hätte schon gehen können. Aber färben, spinnen und stricken, glaube ich nicht, dass das klappt. Also wie gesagt, ich habe jetzt also ungefärbte Wolle bestellt, die ich dann noch lernen muss zu färben. Das wird bestimmt ein super Projekt, da hört ihr wahrscheinlich noch bis Weihnachten davon. Aber genau, ein Buch habe ich auch wieder bestellt übers Färben. Vielleicht finde ich jetzt die perfekte Anleitung und dann kann ich das auf einmal, dass die Farbtöne genauso werden, wie ich sie gern hätte. Ja, super Idee. Naja, auf jeden Fall, manchmal kriege ich so einen Triller und dann muss das sein. Moment. Entschuldigung, das war jetzt sehr unprofessionell. Ich hatte meine Fleecejacke ausgezogen, mir war so warm und jetzt ist mir auf einmal wieder kalt und ich muss niesen, also muss ich sie wieder anziehen. So, ich mag das gar nicht, wenn im Podcast so lange Pausen sind, während jemand so seine Maschen wieder sucht, die er verloren hat und so. Ich versuche das immer zu vermeiden, also Entschuldigung. Ja, also das war mein Plan jetzt. Davon bin ich natürlich völlig erfüllt. Alle anderen Projekte sind mir völlig egal, weil das muss jetzt unbedingt sein. Ist auch übrigens ein recht typisches Phänomen, wenn man gerade ganz viel um die Ohren hat und eigentlich gar keine Zeit für sowas, dann kommen einem solche blöden Ideen. Aber das ist schon okay, weil ich muss die ja jetzt nicht sofort umsetzen. Das kann ich ja ganz in Ruhe machen. Ja, und dieses Leap of Faith-Muster, das hat mich dann, also ich finde es toll, aber was mich sehr irritiert hat, genau, war, dass das ganze Ding ist also in Runden gestrickt und wird dann gesteakt. Denk mal. Und dann stelle ich fest, also das wird in Runden gestrickt und gesteakt, aber es wird von unten nach oben gestrickt, ab den Achseln strickt man Vorder- und Rückenteile getrennt und hin und zurück. Und dann, und das war irgendwie das Allerhärteste, der Zopf, der oben auf der Schulter entlang läuft, den strickt man als kleines dünnes Band. Dann näht man ihn ein in die, bei den Vorder- und Rückenteilen. Das sieht bestimmt, wenn ich das mache, super klasse aus. Furchtbar. Und dann strickt man die Ärmel rein in das Vorder- und Rückenteil Dings von oben nach unten. Und das bedeutet, dass der Zopf, der da so lang läuft, vorne am Reißverschluss geht er von unten nach oben. Aber auf der Schulter und an den Ärmeln geht der von oben nach unten, was wahrscheinlich keinen großen Geist stört, aber ich glaube, ich bin kein großer Geist. Und dann habe ich mich leider auf Ravelry öffentlich gewundert darüber, wieso das da eingenäht wird. Ich fand das sehr eigenartig. Und dann hat das die Designerin gelesen, was mir dann wieder irgendwie ein bisschen arg war, und hat ganz lieb sofort geantwortet und hat gesagt, ja, das wird da eingenäht, denn das sei ja perpendicular zu den anderen Teilen. Sagt man denn das so? Also im rechten Winkel ist das zu den anderen Teilen. Und nachdem die Ärmel eingesetzt wären, könne man, müsste man ja an den Schultern sowieso irgendwas zusammennähen, und dann ginge das ja gar nicht anders sowieso. Also quasi die eine Naht mehr, da sollte ich mich jetzt nicht so aufregen quasi. Nein, so hat sie es nicht gesagt, sie hat sehr viel netter gesagt. Und dann habe ich so gedacht, so à la Barney Stinson, okay, Challenge accepted. Natürlich kann ich den Zopf da auf die Schulter stricken, ohne dass ich den einnähe, und trotzdem solche Ärmel machen wie eingesetzt. Wart's ab. Naja, also ich habe auf jeden Fall nicht vor, ein Kleidungsstück, also irgendwas zu stricken, was zum größten Teil gestiekt wird und dann oben hin und zurück, und dann nähe ich da auch noch diesen Zipfel ein. Also nee, sorry. Und habe sie dann irgendwie freundlich auf das Muster von Vivian verwiesen, was nämlich auch so einen Zopf auf der Schulter hat, der nämlich nicht angenäht wird, sondern der da mit reingestrickt wird. Und die Ärmel schauen auch nicht viel anders aus als die von ihrem Muster, und obwohl sie mit reingestrickt sind, weil ich glaube, diese Designerin dachte, man könne nur Raglan halt in einem Stück stricken. Und das stimmt natürlich nicht. Man kann ganz unterschiedliche Ärmel formen und passen und nicht passen, sondern was so aussieht, als wären die Ärmel eingesetzt, auch in einem Stück stricken. Naja, auf jeden Fall habe ich dann das Gefühl gehabt, oh Gott, jetzt werde ich irgendwie so ein bisschen fies, weil wenn mir jemand was erzählt, das geht nicht, und ich weiß genau, natürlich geht das, weil das habe ich schon gemacht. Ich habe auch bei dieser rosa handgesponnenen, handgestrickten Jacke, wo ich mir das Muster selber ausgedacht habe, habe ich auch auf der Schulter einen Streifen. Die habe ich aber von oben nach unten gestrickt, da habe ich mit dem Streifen angefangen und habe da dann Maschen rausgenommen für den Rest, also das geht auch. Und dann ist für mich, wenn ich das mache, sieht das ordentlich aus, als wenn ich das nähe. Es gibt wahrscheinlich andere Leute, für die das Nähen dann besser läuft. Meine Güte, bin ich heute eine Plaudertasche. Gesponnen habe ich auch. Ich habe das grüne Merino, das ich letztes Mal angefangen habe. Genau, ich kann nicht schon wieder ein grünes Ding, das ist ja furchtbar. Ich habe ja schon wieder, also lauter Grüns, grün, nee, ich muss mal was anderes haben. Das grüne Merino, was ich so Sockenwollstärke zweifädig machen wollte, habe ich beide Spulen voll und habe schon eine Spule gezwirnt und werde hoffentlich heute den Rest zwirnen. Wobei die beiden Spulen schauen mich hier gerade vorwurfsvoll an, und die eine schaut sehr viel dicker aus als die andere, also das, was da drauf ist. Das wird noch lustig, aber auf jeden Fall habe ich dann etwas mehr als 100 Gramm, und ich denke, ich werde meinem Mann noch einen Hitchhiker machen, und das müsste dann ja auch ungefähr reichen mit den 100 Gramm. Ich weiß, im Originalmuster ist es mehr Wolle. Ich schaue einfach mal, aber der hat schon einen Hitchhiker, den ich aus 100 Gramm Sockenwolle gemacht habe. Und der benutzt ihn viel. Ich glaube, das ist eine ganz günstige Größe auch für ihn. Genau, und dann habe ich hier merkwürdigerweise in meinen Shownotes was von olivgrünem Polwarte stehen, Polworth, also ich muss das abschalten, dass ich hier die Rechtschreibung selber korrigiere, das ist ja furchtbar. Habe ich aber gar nicht gesponnen. Ich habe weiter braunes Merino für dieses Shirt da, Striped Everyday Cormo Dings, gesponnen. Allerdings nicht sehr enthusiastisch. Also das dauert noch, weil irgendwie interessanterweise, obwohl das Ashford Merino ist und ich dachte, oh ja, wunderbare Qualität, spinnt sich das nicht so schön wie das Polworth. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch die Farbe, weil das andere war ja handgefärbt, und ich finde handgefärbte Wolle, die so ganz bunt gefärbt ist, immer sehr motivierend zum zum Spinnen, weil ich denke, ah, jetzt habe ich ein Stück grün und grün und grün, ach, jetzt wird es lila, super, lila. Und dann passiert halt mehr, als wenn ich jetzt Naturbraun, braun, braun, wobei sehr schönes Braun mache ich wirklich gerne. Aber irgendwie ist da so ein bisschen die Luft raus und deswegen liegt die Spindel da so auf dem Kühlschrank rum und liegt gut und da passiert gerade gar nichts. Mal, müssen wir mal schauen, irgendwann wird es mich schon wieder packen. Gut, und die Sensation des Tages ist, ich habe genäht. Es ist unglaublich. Also vorletztes Wochenende habe ich das ganze Wochenende rumgehangen. Ich muss unbedingt anfangen, das Kleid zu nähen, weil ich brauche das für den Auftritt. Und dieses Mal mache ich doch alles richtig und mache erst ein Probekleid und habe es dann nicht geschafft. Und die ganze Woche habe ich gedacht, ah, ich muss das endlich mal angehen. Ich muss den Schnitt ändern und so habe ich dann auch nicht gemacht. Und letztes Wochenende war am Samstag lauter Zeug, was ich nicht eingeplant hatte. Ich habe da meinem Mann noch was abgenommen, weil der ist in heller Panik, weil er noch Mikrofontests machen muss, weil er jetzt doch noch ein extra Mikrofon für seinen Gesang braucht, weil der andere Sänger hat das andere. Und er hat eigentlich gedacht, die reichen das Mikrofon immer hin und her, aber das war eine blöde Idee und das funktioniert nicht. Und jetzt braucht er noch eins mit so einem Retro-Sound, ohne dass er jetzt unbedingt gleich 250 Euro ausgeben muss. Also das ist noch ein bisschen komplizierter. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme dir Sachen ab und hatte dann am Samstag weniger Zeit. Dann habe ich noch meine Mutter angerufen. Das hat eine Stunde gedauert. Die hat mich eindringlich beschworen, das Kleid nicht zu kurz zu machen, denn auch in den 60ern haben nicht alle Frauen richtige Miniröcke getragen. Wobei mir ist klar, dass meine Mutter auch in den 60ern keinen Minirock getragen hat, aber ich ziehe da Leggings drunter und ich stehe da auf der Bühne und dass ich dicke Beine habe, sieht man auch, wenn der Rock länger ist. Ja, auf jeden Fall hat mich das dann nicht so motiviert, dieses Kleid zu machen. Und dann habe ich aber am Sonntag gesagt, okay, jetzt aber wirklich. Und habe dann in der Früh, so bald als möglich, was bei uns immer so heißt, so 11:30, 12. Nee, ich war sogar tatsächlich früh, 10:30, habe ich angefangen, den Schnitt zu modifizieren. Also normalerweise macht man das ja so, man nimmt den Schnitt, dann nimmt man einen Stoff, bei dem es wurscht ist, schneidet das alles zu, näht es so ratzfatz irgendwie zusammen, stellt sich vor den Spiegel und schaut, was man alles ändern muss. Aber diesen ersten Schritt habe ich ausgelassen und habe irgendwie gedacht, okay, das ist ein kommerzieller Schnitt. Ich vergrößere jetzt also den Busen und mache die Hüften weiter, weil das war völlig klar, dass ich das brauche. Und das habe ich alles so Pi mal Daumen gemacht, weil ich hatte ja kein Probekleid oder so. Habe dann den Stoff, ich hatte welchen gekauft für einen Rock und eventuell noch irgendwas anderes und so war glücklicherweise noch genug übrig. Den habe ich zugeschnitten, habe das Kleid soweit zusammengenäht. Habe dabei gelernt, dass das Schrägband an den U-Boot-Ausschnitt zu nähen nicht ohne Tücken ist und dass ich das bei dem tatsächlichen Auftrittskleid vielleicht besser erstmal von Hand hefte, bevor ich das gleich so durch die Maschine lasse. Und auch diese Ärmel einnähen finde ich ja immer gruselig. Das war auch so, dass sich da so Falten gelegt haben und so. Obwohl ich habe alles schön ordentlich gesteckt und so, aber das werde ich bei dem eigentlichen Kleid auch erstmal mit der Hand vorheften, bevor ich das in die Maschine tue, damit es sich nicht so verrutschen kann, dann wie mit den Stecknadeln. Dann im Eifer des Gefechts mache ich dann da schon mal eine Falte rein und das wäre echt ärgerlich. Und dann habe ich es anprobiert. Also es hat noch keinen Saum und die Ärmel sind nicht gesäumt, aber ich meine, das ist ja wurscht, ich sehe ja trotzdem, wie das passt. Ich muss sagen, prinzipiell die Anpassung oben für den Busen war gut. Es kann sein, dass ich etwas zu viel Länge zugegeben habe, aber ich glaube nicht, denn ich habe auch hinten am Rücken zu viel Länge. Also ich glaube nämlich, ich habe langsam echt den Verdacht, dass mein Oberkörper eigentlich ziemlich kurz ist, obwohl ich so groß bin. Und mir deswegen nämlich reguläre Kleider nicht passen, weil meine Taille weiter oben sitzt, als das bei dem Kleid der Fall ist. Das heißt, ich werde da nochmal was wegnehmen. Die Erweiterung, die ich für die Hüften gemacht habe, ist leider sehr enthusiastisch geworden und das Kleid steht jetzt an der Seite so weg. Sieht total blöd aus, Aber wie gesagt, das Coole ist, es ist ja nur das Probekleid. Ich kann das alles noch wieder wegmachen und dann ändere ich den Schnitt wieder und dann passt hoffentlich das richtige Kleid dann auch später. Jetzt warte ich bloß relativ ängstlich auf meinen Stoff. Ich habe den bestellt, schon vor einer Woche, und der ist immer noch nicht gekommen. Und ich habe den auf Rechnung bestellt, aber die haben mir in der E-Mail geschrieben, ich soll bitte das Geld überweisen. Und jetzt habe ich den dumpfen Verdacht, dass die denken, ich hätte auf Vorkasse bestellt, wobei ich auf Rechnung bestellt habe. Sehr eigenartig. Ich glaube, ich muss da mal den Kundendienst kontaktieren, denn ich brauche diesen Stoff. Am besten wäre natürlich noch, wenn ich den vorm Wochenende waschen könnte. Und ich muss das Kleid definitiv dieses Wochenende nähen, weil danach habe ich keine Zeit mehr. Wenn alle Stricke reißen, gehe ich noch zum Stoffladen am Ort. Also einen farbigen Baumwollstoff in verschiedenen Farben haben die sicher auch. Und also wird schon. Auf jeden Fall bin ich sehr stolz, dass ich dieses dumme Kleid endlich so weit habe, wie ich es jetzt habe, auch wenn es noch lange nicht fertig ist. Und der nächste Schritt ist jetzt für mich, dass ich eben das abstecke, was ich an dem Schnitt ändern will. Dann übertrage ich die Änderungen auf den Schnitt. Dann probiere ich meinen Rockabrunder aus. Den habe ich nämlich noch nie verwendet. Das ist so ein Pusteding, das eine Linie macht, da wo man den Saum machen will. Sowas hatte ich noch nie, aber kurvig, wie ich vorne, hinten und an allen Seiten bin, ist es sehr günstig, wenn man den Saum absteckt und nicht einfach unten gerade nach Muster abschneidet, weil dann hängt der total zipfelig rum. Und das kann ich dann also da auch noch ausprobieren. Ich habe für alle, die sich entsetzliche Gedanken gemacht haben, dass ich das alles noch schaffe mit dem Kleid, ich habe mit Schnittänderung überlegen, eintragen, den Schnitt aufschneiden und wieder zusammenkleben und das ganze Kleid nähen, eben außer den beiden Säumen unten und an den Ärmeln und so, habe ich ziemlich genau 6 Stunden gebraucht. Von, oh, ich sollte mal anfangen, das Kleid zu nähen, bis, oh, ich kann sehen, wie es passt. Ich rechne aber damit, dass ich für das Auftrittskleid selber wahrscheinlich etwa doppelt so lange brauche, denn da muss ich ja alles versäubern. Ich muss mehr Sachen mit der Hand heften und ich meine, ich halte nicht einfach 2 Teile zusammen bei dem Auftrittskleid und sage, okay, jetzt nähe ich diese Naht, ohne dass ich irgendwas feststecke oder so. Wobei ich sagen muss, wenn das wirklich gerade Nähte sind, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich die nicht vorher zusammenstecke, nähe ich gerade, als wenn ich immer die Stecknadeln rausziehen muss. Aber überall, wo es um eine Kurve geht, ist natürlich dann schon spannender. Ärmel würde ich jetzt nicht in Armkugeln einsetzen, ohne vorher das irgendwie zu fixieren. Das wäre eine blöde Idee. Was habe ich noch gelernt? Ich muss unbedingt beim Bügeleisen die Dampffunktion einschalten und ich hatte das Gefühl, das tut überhaupt nicht. Ich hätte auch einfach die Nähte mit den Fingernägeln irgendwie falzen können. Also das ist auch noch verbesserungsfähig. Also weil das Bügeln ist ja beim Nähen echt das A und O. Ich wusste das früher nicht. Meine Mutter hat mir Nähen beigebracht und meine Mutter geht immer so, macht so Abkürzungen. Also als ich ihr gesagt habe, ja, dann kommt der Stoff, dann wasche ich den noch und so, dann hat sie gesagt, wie waschen? Dann sage ich, ja, man muss doch den Stoff waschen, bevor man zuschneidet und so. Und sie, ja, das hat sie nie gemacht. Sie hat nie irgendwas genäht, was man dann waschen musste. Ich dachte, klar, du nähst dir ein Sommerkleid und das wäschst du dann nie oder was? Super Idee. Wobei, wenn jetzt der Stoff echt erst so kurz vor knapp kommt für das Auftrittskleid, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass ich das nicht vorher wasche. Denn die Chancen, dass ich das Kleid noch ganz, 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 ganz oft anziehe, halte ich für sehr gering. Und nachdem ich ja gerade abnehme, wer weiß, vielleicht ist das dann ganz gut, wenn das Kleid ein bisschen einläuft. Naja, aber mir wäre eigentlich schon lieber, wenn ich den Stoff vorher wasche. Das, doch, ich glaube, bessere Idee. Okay, gut. Und dann komme ich zum Thema des Tages. So, mein heutiges Thema ist, warum, wann und wie ich zu spinnen angefangen habe. Das ist ein Thema, das kommt durch eine Mail, die mir die liebe Henriette geschrieben hat. Ich freue mich immer total, dass sie irgendwie so viel bei mir kommentiert. Die hat selber einen Blog, die Linkshänderin heißt es, und das werde ich euch auch verlinken in dem Blogpost zu meinem Dings-Podcast. Und die hatte mich eben gefragt, jetzt muss ich wieder schauen, warum, wann und wie ich zu spinnen angefangen habe. Jetzt ist das Thema nicht so einfach, wie man meinen würde. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist alles kompliziert heute. Aber das war nämlich so, ich habe nämlich zweimal zu spinnen angefangen. Außerdem habe ich zu dem Thema, wie das ist, so als Handspinnerin im 21. Jahrhundert, schon mal angefangen, so eine Art Aufsatzsammlung zu schreiben. So kleine Essays, und das sollte mal ein Buch werden. Hab dann aber irgendwie aus lauter Frust über das orangene Blue-Faced Leicester und die daraus resultierten Pullis und so irgendwie nicht mehr weitergeschrieben. Also vielmehr, ich war an dem Punkt, wo ich hätte die Story von dem orangenen Blue-Faced Leicester aufschreiben müssen, und habe dann irgendwie mich voll dem Romanschreiben zugewandt. Deswegen hatte ich, also in meinem Kopf habe ich euch das alles schon erzählt, aber ihr seid ja nicht in meinem Kopf, von daher sollte ich das vielleicht nochmal tun. Also ich habe im Prinzip zweimal angefangen, spinnen zu lernen. Das erste Mal muss ungefähr 1985 gewesen sein, ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß bloß, es war in der Schule. Ich habe noch nicht Abitur gemacht und meine Schwester war auch noch auf dem gleichen Gymnasium wie ich. Die ist später auf eine andere Schule gegangen. Noch eine komplizierte Geschichte. Und die war aber zu der Zeit noch dort mit mir zusammen. Und wir hatten Projektwoche. Wir hatten früher noch so richtige Projektwochen, die dauerten irgendwie mindestens eine Woche. Ich glaube, wir hatten die manchmal auch 2 Wochen, was wirklich total krass ist. Aber richtig so eine ganze Woche Projekt. Und da haben sich, ich weiß nicht, vor allen Dingen Lehrer, glaube ich, irgendwelche Sachen ausgedacht, die eben so projektbezogenes Arbeiten sind. Manche haben fotografiert oder was weiß ich, alles Mögliche. Ich habe interessanterweise keinerlei Erinnerung mehr an irgendein Projekt, was ich in dieser ganzen Zeit in der Schule gemacht habe. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich mindestens 6 Jahre Projektwoche hatte. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist das Jahr, in dem ich spinnen gelernt habe. Die Frau, die das Projekt veranstaltet hat, war keine Lehrerin oder so. Ich weiß auch nicht, vielleicht auch nicht mal eine Mutter oder so. Das war eine Frau, die irgendwie gesponnen hat. Und die ist, also wir hatten eine Woche lang Projekt, aber die war irgendwie nur 2 Tage da in der Schule, vielleicht 3, ich weiß es nicht. Und das war so, Projektwoche ist ja immer wichtig, dass man Schüler hat aus verschiedenen Klassen. Jetzt war allerdings das Interesse am Spinnen war nicht so riesig. Wir waren, ich weiß nicht, ich glaube am Anfang waren wir 7 und die meisten sind dann irgendwie weggewandert. Also das sind auch so meine Erinnerungen an Projektwochen. Ist nicht, dass, wie ich das später im Studium gelernt habe, die Schüler dann so richtig motiviert an irgendeinem Projekt arbeiten und da so eigenverantwortlich, selbstmotiviert da total dabei sind, sondern meine Erfahrung ist eher so, dass die Schüler alle irgendwie wegwandern und dann wo landen, wo es den Lehrern auch wurscht ist und den ganzen Morgen ratschen. Auf jeden Fall waren wir am Schluss irgendwie immer noch so 3 Leute in diesem Raum, wo dieses Projekt war. Super erhellend. Meine Schwester, deswegen weiß ich, dass sie dann noch auf der gleichen Schule war wie ich, noch ein Mädchen, das ich überhaupt nicht kannte, die war jünger als ich. Ich muss so 12. Klasse gewesen sein oder so. Und also wir 3 haben das dann da irgendwie versucht. Die Frau, die das Projekt gemacht hat, hat uns mit so Fußspindeln, so ganz einfachen Riesentrümmern da ausgestattet und mit, wie man das halt damals so gemacht hat, ungewaschener, unkardierter, überhaupt nicht vorbereiteter Schafwolle. Es war beige, die roch. Die war nicht mal irgendwie schlimm oder so, aber das war halt echt so völlig urtümlich, wie es halt vom Schaf unterkommt. Und die hat uns dann gezeigt, man muss es halt kardieren. Wir hatten natürlich keine Handkarten, ist ja klar. Und wir haben also am zweiten Tag haben wir schon sehr dazugelernt. Meine Schwester und ich haben jede eine Schürze mitgenommen, weil diese Wolle, die hat überall dieses Schaffett da verteilt, ist ja klar. Und haben die Hundebürste mitgenommen und dann haben wir also immer so ein bisschen Wolle gebürstet mit der Hundebürste und dann haben wir halt gelernt, wie man einen Faden spinnt. Und dann hat sie uns irgendwann noch gesagt, ja, also wenn man dann die ganze Wolle gesponnen hat, dann nimmt man immer zwei Fäden und die verzwirnt man dann in die andere Richtung. Das war's dann. Sehr spannend war auch noch, dass wir einmal so eine Exkursion gemacht haben und noch gesehen haben, wie man ein Schaf schert, was mich jetzt irgendwie leicht wundert, weil die Projekttage waren immer im Juli und dass das Schaf da noch Wolle hatte, finde ich sehr eigenartig. Aber okay, also da hatten wir das dann auch mal gesehen und die haben dann gemeint, ja, wir dürfen auch mal. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war da nicht so scharf drauf, das arme Schaf jetzt da zu scheren, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe oder so. Genau. Und ich habe mir dann irgendwie voller Enthusiasmus 1 Kilo Rohwolle gekauft und habe dann auch eine ganze Weile noch versucht, weil ich wollte unbedingt genug Wolle für einen Pulli spinnen. Und die hatte uns also erklärt, man macht das alles fertig und dann kann man, weil das ist das Allercoolste, dieses Lanolin drin lassen und dann ist der wasserabweisend, der Pulli. Aber das fand ich dann irgendwie auf Dauer doch eine blöde Idee. Oder man wäscht das alles, nachdem man die Wolle dann verzwirnt hat. Also wenn es ganz fertig ist, dann wäscht man es. Dann saß ich also so in meinem Zimmer mit irgendwie einer Plastikplane auf Fußboden, damit der Teppich nicht fettig wird und meiner Spinnschürze, damit meine Jeans nicht fettig werden. Und ich habe, glaube ich, noch ein paar Wochen weiter gesponnen und hatte dann irgendwie, ich weiß nicht, 2, 3 Spulen voll und habe dann auch versucht zu zwirnen. Das habe ich also ganz alleine mir dann ausgedacht, wie man das macht, weil das hatte mir ja nie jemand gezeigt, das hatte ich nur gesagt bekommen. Und dann habe ich irgendwie so, ich bin quasi weggewandert. Ich wollte immer noch das mal fertig machen, aber habe das dann nie geschafft und war dann, wie so viele Leute auch, der Meinung, also das mit der Handspindel ist ja super lahm und irgendwie irgendwas stimmt da jetzt nicht an dieser ganzen Geschichte. Fand es aber immer noch faszinierend. In der Gruppe, die dritte, hatte ein Spinnrad sogar von ihrer Oma oder so. Und die hatte eine Familie, die irgendwie wo Heidschnucken hatten und die hat von den Heidschnucken auch die Wolle gehabt. Aber die hat niemandem von uns erlaubt, das Spinnrad auszuprobieren. Ich war ja so interessiert dran, das mal auszuprobieren, aber das durften wir nicht. Und das war's dann. Also es gab niemanden, den ich kannte, der gesponnen hat. Ich kannte niemanden, der ein Spinnrad hat. Es gab keinen Laden, nix. Also ich saß da, ich hätte auch nie gewusst, wo ich jetzt noch mehr Wolle herkriege oder so. Und auf jeden Fall hat irgendwann meine Mutter diese Tüte mit der ganzen Wolle und der Spindel und dem ganzen Krempel weggeschmissen, weil da die Mäuse rein sind. Und das war's dann. Und dann habe ich in den späten 80ern, irgendwie so 88, 89, eine Freundin gehabt, die hatte ein Spinnrad, aber die hat zu der Zeit auch nicht gesponnen. Und das habe ich auch immer nur so von außen bewundert, immer gedacht, boah, das würde ich ja so schrecklich gerne ausprobieren. Aber Idiot, der ich bin, habe ich nie gesagt, ich würde es gerne mal probieren, kannst du mir das zeigen oder so. Sondern ich habe da bloß immer geschaut und gedacht, na, das wäre schon cool. Und das war es dann. Und dann habe ich auch eine ganze Weile gar nicht mehr gestrickt. Das habe ich ja schon mal erzählt, als ich meinen Mann Mitte der 90er kennengelernt habe, habe ich fast gar nicht gestrickt, irgendwie so alle paar Jahre mal ein paar Socken oder so. Und dann habe ich wieder angefangen, ich bin nicht ganz sicher, da müsste ich jetzt auf meinen Blog schauen, 2006, 2007, weil ich wollte eine Wollstrickjacke für den Winter und es gab nur Polyacryl zu kaufen. Und da habe ich gedacht, ihr könnt mich alle mal. Und habe aber immer die Verena gekauft, interessanterweise. Habe mir Muster rausgesucht und habe diese Strickjacke angefangen zu stricken. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge jetzt. Auf jeden Fall habe ich dann, eine Zeit lang habe ich ganz viel Pullis gestrickt, die alle nichts geworden sind. Es war so frustrierend. Und dann habe ich irgendwie so halb dran gegeben. Und dann habe ich eben wieder angefangen mit dieser Strickjacke. Und das war eben schon zu Blogzeiten. Und dann habe ich Strickblogs entdeckt und dann ging es so richtig los. Und Podcasts und so. Da gab es noch diesen Münchner Podcast. Meine Güte, wie hieß denn der, mit diesem Thailänder und 2 Amerikanerinnen. Und die haben immer Wollmeise-Namen übersetzt und so. Uncensored Knitters hießen die, glaube ich. Ist ja schon ewig nicht mehr. Und deren Blogs habe ich auch alle gelesen und ganz viele Strickblogs. Und die haben dann alle so um 2007, 2008 rum auf einen Schlag haben die alle angefangen zu spinnen. Ihr wisst ja, wie das geht. Jetzt zuletzt haben sie alle angefangen zu weben, jetzt nähen sie wieder, sticken und so. Das sind ja so Wellen, die sich so durch die Handarbeitsszene ziehen. Und da war dann auf einmal der Moment, wo alle angefangen haben zu spinnen. Und dann habe ich mir das mal so angeguckt und dachte, ich brauche jetzt nicht noch ein Hobby. Ich habe ja keine Zeit, ich komme ja schon nicht zum Musik machen. Und ich will ja auch so viele Sachen stricken, aber irgendwie wäre es schon cool. Aber ich habe ja auch gar nicht genug Geld, um mir ein Spinnrad zu kaufen. Ist ja auch noch so eine Sache. Und dann habe ich also mir gedacht, doch, ich mache das jetzt doch. Aber ich will auf gar keinen Fall irgendwas mit ungewaschener, unkardierter Rohwolle zu tun haben. Das ist völlig klar. Habe mir gefärbtes Merino gekauft. Super Idee für einen Anfang. Merino, ganz klasse. Und eine Spindel. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Butterfly Girl, genau. Spindel. Die fand ich so wunderschön. Und ich wusste auch, ich will nicht so ein riesen fettes Spindelteil, weil ich will auf jeden Fall dünne Wolle spinnen. Und ich wollte irgendwie eine Kopfspindel, weil Kopfspindeln waren cool. Und nachdem aber diese Spindel von Butterfly Girl ja ewig gebraucht hat, bis sie hier war, habe ich mir dann gleich, als ich die Spinnfasern bestellt habe, beim Wollschaf, habe ich mir dann noch eine Ashford-Kopfspindel dazu bestellt. Wo ich das Gefühl hatte, die ist ja relativ leicht, so 45 Gramm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wieder angefangen, weil ich hatte das ja schon mal gemacht, wobei mit der Fußspindel halt, und ich musste mir dann also noch spontan beibringen, wie man das am Bein anrollt, aber das ist ja so schwierig auch nicht. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo eine gezeigt hat, wie man spinnt. Die hat so alles, es war total krass, die hat den ganzen Kammzug irgendwie auf Bleistiftdicke auseinandergezogen, und hat dann gezeigt, wie sie dann nur noch dreht und den, und ich gedacht, sag mal, hat die einen an der Waffel? Ich setze mich doch nicht dahin und ziehe den ganzen Kammzug irgendwie vorher schon ab. Was soll denn der Blödsinn? Das kommt ja gar nicht in Frage. Und habe dann einfach so angefangen, wie ich das davor auch schon gelernt hatte. Und auch mit dem Zwirn. Also ich habe dann einfach erstmal gemacht, war dann natürlich nicht zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist, ist ja klar. Wobei mir auch klar war, wenn ich jetzt mich einfach hinsetze, dann erstens mal haut es mir ständig die Spindel runter. Ist ja klar, dass das am Anfang nicht geht. Und dass das Garn, was da rauskommt, nicht so dolle ist, ist mir auch klar gewesen. Ich habe den typischen Anfängerfehler auch gemacht, zu denken, dass mein Garn völlig überdreht wäre. Sehr lustig, da ist viel zu wenig Drall drin. Das habe ich, als ich mal Spinnkurse gegeben habe, auch erlebt, dass in die Singles, die drehen sich dann alle und dann denken Leute, boah, da ist viel zu viel Drall drin. Nix da. Genau, und dann hatte ich aber auch ziemlich bald das Gefühl, ich brauche unbedingt ein Spinnrad, aber ich hatte ja kein Geld. Und dann habe ich so meine Kongas angeschaut, die ich irgendwie seit 10 Jahren nicht mehr gespielt hatte. Und das waren ziemlich gute Kongas. Und dann habe ich die auf meinem Blog quasi inseriert und gesagt, hier sind meine Kongas, wenn sie jemand haben will. Und dann hat mich jemand aus der Slowakei kontaktiert und ich kriege jetzt noch teilweise Anfragen, ob die Kongas noch da wären, gell? Und ich habe die dem glatt für den gleichen Preis wieder verkauft, wo ich sie 10 Jahre vorher gekauft hatte. Ja, länger, weil ich habe sie eine Zeit lang auch wirklich viel gespielt, weil das sind richtig gute Kongas gewesen und die gibt es nicht mehr. Und dann habe ich das Geld genommen und habe mir davon ein Kiwi gekauft. Und dann ging es halt immer so weiter, bis ich dann bei meinem Little Gem gelandet bin und dann noch mehr Spindeln gekauft habe und jetzt wieder ganz viel auf der Spindel spinne. Genau, also ich habe mir relativ viel selber beigebracht. Ich hatte halt diesen Anfang, den hat mir diese Frau da bei dieser Projektwoche beigebracht. Meine Schwester hat noch erzählt, sie saß dann mit ihrer Spindel an der Bushaltestelle. Also in den Jahren haben wir sehr viel Zeit an Bushaltestellen verbracht, weil unsere Busse ja immer nur so alle Stunde fuhren, wenn überhaupt. Und die saß dann da und hat gesponnen und dann kam irgendwie eine türkische Frau um die Ecke und hat sich das angeguckt und die hat ihr gezeigt, wie man die Spindel auch am Bein so anrollt, dass das schneller geht. Das fand ich ganz spannend. Wobei man das ja normalerweise mit einer Fußspindel nicht so macht. Naja. Und ich habe also auf jeden Fall auch keinerlei Kurse besucht. Ich habe allerdings ziemlich viele Videos jetzt auch angeschaut über die Jahre, diese ganzen Interweave-Videos und habe jetzt letzten Oktober das erste Mal wieder einen Spinnkurs besucht. Ist auch ziemlich typisch für mich, dass ich erst einen Spinnkurs gebe und dann einen besuche. Aber mir war schon klar, dass ich gut genug spinnen kann, um jemandem zu zeigen, wie man das lernt. Genau. Warum ich spinne, weiß ich eigentlich nicht wirklich. Ich komme aus einer Familie, wo Handarbeiten einfach selbstverständlich ist. Meine Oma, die Mutter meiner Mutter, andersrum, die Mutter meiner Mutter, die war so die Oberhausfrau und die hat auch wahnsinnig gerne und viel und super gut gehandarbeitet. Also die hat genäht, die hat gehäkelt, die hat gestickt, die hat gestrickt, die hat also alles und alles super, super, super gut. Also die Story habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben einen Rock genäht, ohne Muster, ganz alleine, ohne irgendwen zu fragen. Ich habe da einen Reißverschluss reingemacht und ein Knopfloch und einen Knopf und alles. Was macht meine Oma? Ich habe den Rock an, stehe vor ihr und sie sagt, ja, schön, nimmt den Saum, dreht den um und sagt, das sind aber große Stiche, das musst du schon nochmal neu machen. Weil ich hatte halt keine Zeit mehr gehabt, ich wollte den ja unbedingt anziehen, dann habe ich den Saum mit der Hand so zick, 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 umgenäht in Riesenstichen. Ich habe dann natürlich den Rest seines natürlichen Lebens so getragen, ist ja klar. Aber so eine war das. Und meine Mutter ist und auch ihre ganzen Schwestern und so, die sind alle handarbeitsmäßig ziemlich fit. Meine Oma hat ihre ganze Aussteuer selber gemacht. Die hat dafür auch das Leinen selber gewebt. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren. Meine Mutter sagt, ja, und das ist das gute Leinen. Das hat deine Oma selber gewebt für ihre Aussteuer. Und da, boah. So ganz fein und gleichmäßig und so sagenhaft. Und die hatte auch lauter so bestickte Bettwäsche mit so Löchern drin, wo dann sowas rausgezogen ist. So Hardanger heißt es, glaube ich. Und also der Wahnsinn. Und deswegen ist für mich auch Handarbeiten immer was relativ Selbstverständliches gewesen. Auch meine Schwester ist völlig klar, die näht und strickt und wobei die hat zum Beispiel einen stärkeren Hang zum Quilten als ich. Das mache ich ja gar nicht. Aber dass wir prinzipiell fähig und in der Lage sind, irgendwie so ziemlich alle Handarbeitstechniken zu machen, ist auch klar. Wobei das Spinnen noch ein bisschen eine Ausnahme ist, weil das, ich weiß nicht, ob meine Oma spinnen konnte. Kann sein, nicht, aber ich weiß es einfach nicht. Also meine Mutter und so, für die war das gar kein Thema, dass man sein Garn selber spinnt. Das fanden die, glaube ich, irgendwie voll übertrieben. Aber meine Mutter hat zum Beispiel auch erzählt, dass sie als Teenager oder so für ihre Mutter als Geschenk eine Tischdecke gewebt hat. Die hat ein Handarbeitsgeschäft um die Ecke, wo sie sich den Webrahmen ausgeliehen hat und so. Also wie gesagt, das ist relativ selbstverständlich und hat mir auch schon immer Spaß gemacht, all diese Dinge. Das war in der Schule auch immer sehr lustig mit dem Handarbeitsunterricht, weil ich habe immer alles gelernt zu Hause, bevor wir das da in der Schule hatten und war dann diejenige, die das extra komplizierte Topflappmuster kriegt, weil ich ja schon häkeln kann. Und die da, wo die anderen, ich weiß nicht, was die da gehäkelt haben, wahrscheinlich wieder Topflappen, da habe ich so Spitzendeckchen gehäkelt und so. Also von daher ist für mich Spinnen einfach nur so eine Erweiterung von dem Ganzen. Und dann bin ich jetzt eben an dem Punkt, wo ich meistens lieber mit handgesponnener Wolle arbeite, als mit was gekauft ist. Zum Teil liegt es an den Farben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gekaufte Garn irgendwie so ein bisschen toter ist. Nicht, dass es jetzt wirklich totes Garn wäre, aber mir kommt quasi das Handgesponnene lebendiger vor. Ich finde es inzwischen auch schöner, auch wenn es teilweise unregelmäßiger ist oder so. Ich finde es total klasse, dass ich genau das Garn machen kann, was ich haben möchte, weil das war auch oft ein Problem. Ich bin dann in den Laden gegangen und gedacht, ich will genau so ein Garn in genau so einer Farbe. Gab es da nicht. Und das mit der Farbe ist ja jetzt auch noch so ein Problem, deswegen muss ich jetzt leider auch noch färben lernen, weil so geht es nicht. Es muss dann irgendwie jetzt alles ganz genau so sein, wie ich das haben will und nicht anders. Da muss ich mir ein bisschen mehr Arbeit machen. Und das habe ich ja auch schon erzählt, dass ich an einem Punkt bin, auch wo es gar nicht schlecht ist, wenn meine Produktion in sich ein bisschen verlangsamt. Ich habe den ganzen Schrank voller Pullover und möchte immer noch Pullover stricken, will mir aber keine 5 neuen Schränke kaufen. Also machen wir das so, dass ich das schon langsam mache mit den Pullovern und dann spinne ich erstmal die Wolle und dann habe ich quasi mehr vom Projekt. Genau. Wenn jemand spinnen lernen möchte, das muss ich dann vielleicht zu diesem Thema auch noch dazu sagen. Erstens ist es so, ihr könnt einfach im Internet schauen und das ist das super, super Coole an der heutigen Zeit, dass wir super viele Ressourcen haben. Videos kann ich sehr empfehlen, Abby Frankemont, auch wenn da alles auf Englisch ist. Da könnt ihr garantiert nichts falsch machen. Shanti Manu soll auch sehr gut sein. Von der habe ich leider noch nie was angeschaut, peinlicherweise. Was auch sehr, sehr, sehr hilfreich ist, ist eben zu Leuten zu gehen, die das schon können und einem zeigen können. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man zu einem Spinntreffen hingeht, sich anmeldet, sagt, ich bin Anfänger, ich möchte es gerne lernen, ich habe noch gar nichts oder kann ich bloß mal zuschauen oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann sagen, nee, geh nach Hause. Normalerweise, auch wenn bei uns Leute kommen, die irgendwie so ein olles Rad auf dem Dachboden gefunden haben oder so, wir schauen uns das immer an und wenn jemand lernen will, dann bringt jemand ein Rad mit oder eine Spindel und Fasern und sagt, hier, mach so. Und das ist überhaupt kein Thema. Von Angesicht zu Angesicht lernt sich natürlich besser, weil die Rückmeldung ist natürlich dann da. Also ein YouTube-Video sagt mir nicht, wenn ich was falsch mache. Das muss ich dann irgendwie selber korrigieren. Also von daher, genau. Also das war das Thema des Tages. Und dann würde ich doch mal sagen, dass jetzt mit einer Stunde die Folge eindeutig lang genug ist. Ich sitze hier schon im Dunkeln. Ich habe im Hellen angefangen aufzunehmen und habe kein Licht an. Ist sehr lustig. Aber der Computer verbreitet einen warmen Schein. Dann hoffe ich sehr, dass ich es vielleicht wieder in 14 Tagen schaffe, die noch eine Folge. Also wäre auch nicht schlecht. Und ich verbleibe wie immer. Ihr findet das Blog zum Podcast unter creativemother.de. Ich bin Creative Mother auf Ravelry. Meine E-Mail-Adresse ist creativemother@web.de. Auf Twitter und Pinterest bin ich FreeJazzMama. Und dann wünsche ich euch frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.